Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir haben schon eine wuchtige Wegstrecke hinter uns. Ich habe das nochmal zur Revue passieren lassen. Als ich hereingekommen bin, diesen roten Teppich, der direkt zur Krone und zum Kreuz führt und dann diese gewaltigen Lieder. Wasser wird Wein, Brot wird vermehrt, so bist nur du Herr. Und dann diese Kindersegnung, wo wir merken, dass wir den Schutz Gottes brauchen. Und dann nochmal so ein starkes Lied, in dem wir Gott besingen. Und als ich so zugehört habe, habe ich gedacht, ja, es ist wirklich so. Und Gott hat viel mehr für uns bereit, glaube ich, und bin ich überzeugt, als wir so erahnen können. Als wir das ausdrücken können, das sind Bilder, wunderschöne Bilder, starke Lieder. Gott hat aber noch mehr bereit als das, was wir so ausdrücken. Denn das, was wir heute feiern, Palmsonntag, ist ein Segen, der vom Himmel kommt. So gewaltiger Segen, ich weiß gar nicht, ob wir das noch wahrnehmen. Jesus ist sozusagen der Segen schlechthin, der uns Menschen zugedacht ist. Und Segen ist ja nichts anderes als Gutes segnen, das gute Wort über jemandem aussprechen. Herzlich willkommen ist schon ein Segen. Schön, dass es dich gibt, ist ein Segen. Gute Tage wünsche ich dir, schreibe ich manchmal unten in einer E-Mail. Es ist ein Segen. Ein gutes Wort über jemand aussprechen. Und das beste Wort, das über uns Menschen ausgesprochen wurde, kam ganz einfach durch Jesus. Und wir treten in dieser Karwoche ein, in eine Woche, die die Weltgeschichte geprägt und verändert hat wie keine andere Woche. Davon bin ich überzeugt. Das Gewaltige und die Ereignisse, die wir in der kommenden Woche als Christen erinnern, die sind so gewaltig, dass uns letztendlich die Worte fehlen. Wir können nur ungefähr nachzeichnen, was da passiert ist. Ich glaube, wir sind uns dessen gar nicht mehr so bewusst. Und diese Karwoche, in die wir eintauchen, die kann im gewissen Sinn wieder neu und immer wieder neu erlebt werden und zu einem inneren Weg werden. Zu einem inneren Weg eines jeden Menschen. Ist nicht damit abgeschlossen, dass wir erinnern und sagen, ja damals, heute Morgen hat mir schon jemand erzählt, Sie haben letztes Jahr goldene Hochzeit gehabt. Das lässt sich so nicht wiederholen. So nochmals 50 Jahre, das wäre schon eine wuchtige Sache. Aber der innere Weg in der Karwoche, den können wir nacherleben und nachzeichnen und er wird immer wieder Wirklichkeit. Wir tauchen ein in eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, wo der Einzug von Jesus in Jerusalem, den wir ja an Palmsonntag feiern, beschrieben wird. Johannes Kapitel 12, die Verse 12 bis 18. Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt und riefen laut, gepriesen sei Gott oder Hosianna, heil dem, der in seinem Auftrag kommt, heil dem König Israels. Große Mengen haben das gejohlt und geschrien. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt, nämlich im Propheten Zacharia. Fürchte dich nicht, du Zions Stadt. Sieh, dein König kommt, er reitet auf einem Esel. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte, waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt. Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen. Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte. Was hier so beschrieben wird in diesen paar Zeilen, das hat jemand mal so gesagt, es ist wie man, wenn man unter dem Kreuz sitzt, eine Riesenmenge Pakete vor sich hat und nebenher Ostereier isst. Das heißt, wir feiern die Vergebung am Kreuz, wir feiern Weihnachten und wir feiern Ostern in einem. Ihr kennt das, dass man ja manchmal im Volksmund sagt, das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. So etwas Gewaltiges wird in dieser kurzen Geschichte hier, in dieser Episode sozusagen erzählt. Und ich möchte vier Szenen aufzeigen, um diese Episode sozusagen nachzuzeichnen. Wir lesen hier von einem Passafest und von den Palmzweigen. Das Passafest war im Judentum und das hat sich ja im Judentum abgespielt. Deshalb brauchen wir ein paar kleine Hintergrundinformationen, um das einigermaßen zu verstehen, dass wir die Dimension verstehen. Das Passafest war ursprünglich das große Frühlingsfest, das im Frühling gefeiert wurde. Und im Passafest wurde der große Exodus gefeiert, das große Ereignis, dass Israel aus der Sklaverei Ägyptens auf spektakulärste Art und Weise befreit worden ist. Das ist ungefähr so, wenn ich am Bodensee stehe und ich schaue nach Bodmann rüber und denke, jetzt teilt sich der See und der Thomas läuft hindurch und die beißenden und bellenden Hunde, die hinter mir herkommen, die schaffen es nicht mehr, weil der See wieder zugeht. Ich weiß, das ist heikel, Hunde sind heute schon fast heilig in der Gesellschaft, aber sowas Wuchtiges, viel, viel wuchtiger ist geschehen und das wird gefeiert am Passafest. Die große Erlösung, die Befreiung aus der Sklaverei, die Befreiung aus der Unterdrückung. Endlich ist das Volk wieder frei. Israel ist wieder frei. Das war das Fest Passa, das gefeiert wurde. Ein spektakuläres Ereignis, das die Bibel dann ab diesem Exodus bis ins Neue Testament, bis in die Offenbarung durchzieht. Der Exodus, der Auszug, die Befreiung wird immer wieder erzählt. Man sagt, das ist das zentrale Ereignis. Denn das wiederholt sich letztendlich auch am Kreuz, in der Befreiung durch Jesus. Und das zweite Fest, das hier dazu kommt, das erinnert wurde, ist das sogenannte Chanukka-Fest. Ist ein Fest, das zwar später im Jahr gefeiert wurde, aber dort wird was Ähnliches gefeiert. Judas Makkabäus war einer der großen Führer, 164 vor Christus, hat er alle Heiden aus der Stadt Jerusalem hinausgeworfen. Es war ein Aufstand, den er angezettelt hat. Und er hat das Volk vor den heidnischen Bräuchen befreit und er hat den Tempel gereinigt. Und dieser Judas Makkabäus ist dann 164 vor Christus eingezogen, genauso wie Jesus, unter Hosanna rufen, mit Palmzweigen, mit lautem Geschrei, Hosanna, was auch übersetzt werden kann, Gott hilf oder gepriesen sei der Herr. Und diese zwei Dinge kommen zusammen. Das große Fest der Erlösung, der große Exodus und dieses Chanukka-Fest, dass einer zum König eingesetzt wurde, der Israel mit Militärmacht befreit hat damals. Und das haben die erinnert. Und das war in den Köpfen und in den Herzen und in den Emotionen der Menschen. Und hinzu kommt noch das Zitat aus Sacharja, dass er auf einem Esel einreitet. Und diese beiden Feste werden auf Jesus bezogen. Und eines ist klar, was hier zum Ausdruck kommt mit diesen beiden Festen, ist, Jesus ist König. Das haben sie zum Ausdruck gebracht. Jesus ist König. Und das war ihre große Hoffnung. Jesus, der König, der neue König, so wie Judas Makkabäus, der zieht jetzt ein. Und er wird gekrönt werden. Und sie haben recht. Jesus ist König. Wird gefeiert am Palmsonntag. Jesus, der wahre König. Der wahre König, der rettet und der befreit. Jesus, der Friedefürst. Jesus, der Erlöser. Jesus, der uns aus den Zwängen herausreißt, in denen wir stecken, im Großen und im Kleinen. Jesus, der Löser aller Probleme, wird gefeiert. Er ist der König. Und das sagt uns Johannes ganz klar, soll die ganze Welt erfahren. Das muss in die ganze Welt hinaus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern neues, ewiges Leben hat. Das muss in diese Welt hinaus transportiert werden, gelebt werden und proklamiert werden. Jesus ist König. Und die ganze Geschichte ist ja eingebettet, das haben wir gelesen, in die Auferweckung des Lazarus. Das letzte große Wunder im Johannesevangelium, das Jesus getan hat, war die Auferweckung des Lazarus. Und damit hat er nichts Geringeres unter Beweis gestellt, als er ist der Herr über Leben und Tod. Und er hat den Tod besiegt. Er hat den Tod besiegt. Das ist ein Hinweis auf das, was noch kommen wird an Ostern. Er hat den Tod besiegt. 7 Wunder werden im Johannesevangelium beschrieben. Das erste ist das für mich fast schönste Wunder, ist das Wunder der Fülle, des Reichtums. Nicht in dem Sinn, wie es wir verstehen, sondern Fülle ohne Ende. Und das ist das Weinwunder. Wasser wird Wein, haben wir vorhin gesungen. Wasser wird Wein, Blinde sehen, Lahme gehen. So bist nur du, Herr. So bist nur du, Herr. Und das hat mit dem Exodus zu tun. Die ziehen aus, die Israeliten, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, überfließend. Und das hat Jesus gelebt und im Weinwunder gezeigt. Ich bin der, der die Fülle bringt. Und das letzte Wunder war, ich bin der, der den Tod besiegt. Ich bin der, der den Tod besiegt. Und so ist er eingezogen in Jerusalem. Und er wurde natürlich frenetisch gefeiert, das ist ja klar. Dieser Jesus kommt, der zieht ein. Hallo? Jetzt geht's los. Das war die große Hoffnung. Für uns heute, und jetzt bin ich kurz im Heute, für uns heute, wenn wir im Johannesevangelium bleiben, ist ganz klar und ganz relevant, diesen Jesus, dem müssen wir uns stellen. Wir hatten am Freitag Entdeckerkurs. Und das Thema war Jesus. Und jemand sagte, das ist aber harter Tobak, das mit dem Jesus, wer der ist. Das war mir so nicht bewusst. Und Johannes Evangelium sagt nun ganz einfach, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind gleich im Heute. Die Frage ist, haben wir diesen Jesus aufgenommen? Sehen wir ihn als König oder als Gutmenschen oder als Sozialrevolution, was er alles auch war? Besser als alle anderen. Aber er hat einen Anspruch, dass er sagt, ich bin der König. Und das ist er jetzt im Himmel schon. Er hat dort seine Macht angetreten, auf der Erde ist er sozusagen der designierte König, der schon König ist, aber noch, wenn er wiederkommt, in der ganzen Pracht und Würde eingesetzt werden wird. Alle irdischen Bilder, die wir jetzt haben von Queen Mom und so weiter, die zielen alle zu kurz. Rolls-Royce und alles kann man vergessen. Es wird eine ganz andere Dimension einnehmen. Aber das ist klar. Und dieses Verhältnis müssen wir klären. Und die Frage, anerkennen wir ihn als König und sagen wir, Jesus, du bist König in meinem Leben. Ich nehme dich auf, was immer das heißt. Komm du in mein Leben und bestimm du mein Leben als König. Denn du bist ein guter König. Wir merken, wie die Geschichte von damals ganz schnell eine große Relevanz für heute bekommt. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich habe diesen Schritt vor vielen, vielen Jahren vollzogen und es ging eine Lebensreise los, das habe ich mir nicht mal annähernd gedacht. Ich habe gedacht, ich bin im Milchwerk, habe einen tollen Job und jetzt sichere ich mir noch den Himmel, indem ich mich für Jesus entscheide und dann wird so weitergelebt. Ein paar Häuser gebaut, ein paar schöne Autos gekauft, nicht Opels, richtige Autos. Und dann wird gelebt und dann am Ende sterben in den Himmel. Und dieser Jesus hat mein Gebetlein ernst genommen, als ich niedergekniet bin mit meiner Frau am Sofa. Und wir haben gesagt, Jesus, vergib uns unsere Schuld, gib mir meine Schuld. Und du sollst Herr sein in meinem Leben. Amen. Aufgestanden, Glas Mineralwasser getrunken, das war's. Dieser Jesus hat das so ernst genommen, dass ich irgendwann den Beruf an den Nagel gehängt habe. Viele kennen die Geschichte, mich theologisch weitergebildet habe und mit Jesus unterwegs bin. Meine Frau und ich, die Familie. Und wir haben extrem starke Dinge erlebt und extrem herausfordernde Dinge. Aber der Weg hat sich gelohnt, Jesus als König anzuerkennen. Das ist das Erste, was uns die Geschichte sagt. Jesus ist König, aber es geht halt weiter. Aus dem Ganzen heraus entsteht frenetischer Jubel. Sie jubelten ihm zu. Meine Frau und ich, wir waren letztes Jahr am Palmsonntag in Jerusalem. War eine besondere Erfahrung. Da ist so eine Palmsonntagsprozession, findet da statt. Ich weiß nicht, wie viele zigtausend Leute da kommen. Von allen Herren Ländern der Welt, von allen Kontinenten. Und die schreien und die feiern und die johlen und die machen. Die Südamerikaner waren am lautesten. Die Deutschen, die sind mit ihrem Banner so gelaufen. Eher ein bisschen depressiv. Halleluja, Hosanna dem, der kommt im Namen des Herrn. Die Südamerikaner, die haben getanzt. Halleluja, Halleluja, dem König, der kommt und der ist und der war und immer sein wird. Da war Halligalli. Ihr seht das, die strömen da den Ölberg herunter hier, den Ölberg. Das war die falsche. Hier seht ihr es nochmal, extrem. Palmzweige. Und jede Denomination hatte so einen Banner vorne draus getragen. Und die einen hatten so Megafone und haben da rumgejohlt wie die Verrückten. Es war unglaublich stark. Und hier seht ihr nochmal, die einen hatten gelbe Mützen, die anderen rote, die anderen keine. Aber endlos Handys und Fotos war ganz wichtig. Und hier seht ihr den Weg der Prozession. Der beginnt da oben, sind einige Kilometer, den Ölberg runter, dann hier runter und dann waren wir ungefähr hier, so hier, mit den anderen Bildern. Das alles sind Gräber, wäre ein anderes Thema. War unglaublich beeindruckend. Man hat so ein bisschen was gespürt von diesem Einzug. Da waren nicht nur 13 Hansele mit zwei Palmzweigen, da haben ein bisschen so gemacht, da war wirklich Halligalli. Sie jubelten ihm zu. Sie jubelten ihm zu und dabei hatten sie eben das Bild im Kopf, dieser Jesus, wenn der einzieht in Jerusalem, dann wird er zum Aufstand aufrufen, wie Judas Makkabäus und dann fliegen die Römer raus diesmal im hohen Bogen, so Asterix und Obelix mäßig, die werden wir rauskicken, raushauen. Die fliegen über die Stadtmauern, keine Ahnung, was sie sich gedacht haben, da geht was ab. Das war so ihre Vorstellung. Deshalb auch der Jubel. Und wir merken, als die Vorstellung enttäuscht wurde, im Laufe der Karwoche wurde die Vorstellung zunehmend enttäuscht. Da war am Ende, Karfreitag, was haben sie da geschrien? Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Dieser Jesus hat ihre Vorstellungen, die berechtigt waren, nicht erfüllt. Und dann ist das Ganze umgeschwenkt. In Hass und in Ablehnung ans Kreuz mit ihm. Dieselben, die Hosanna gerufen haben, haben dann wahrscheinlich geschrien, kreuzigt ihn ans Kreuz mit ihm. unsere Missverständnisse oder unsere Erwartungen und Missverständnisse, ich lande jetzt bei ihm heute kurz, unsere Erwartungen und Missverständnisse an diesen Jesus, denke ich manchmal, die sind ungefähr manchmal gleich. Wir haben unsere Erwartungen an diesen Gott, an diesen Jesus, und wenn sie dann enttäuscht werden, und dann? Diese Lieder kann ich nicht mehr singen. Ich lese nicht mehr in der Bibel. Ich mag nicht mehr. Dann schwenkt das Ganze um. Ich habe gedacht, dieser Jesus würde. Und das wiederholt sich über die Jahrtausende. Hier ganz dramatisch, aber wenn wir enttäuscht werden, dann wenden wir uns ab und dann kippt das Ganze. Dann sagen wir uns wieder los von diesem Jesus. Das Ganze wiederholt sich letztendlich. Wie reagiere ich, wenn dieser Jesus meine Wünsche nicht erfüllt? Wie reagiere ich dann? In Wirklichkeit bricht, ich sage es mal so, in diesem Nichterfüllen der Wünsche, bricht in Wirklichkeit aber die Erlösung und die Befreiung bricht heran. Und das sehen wir oft nicht. Wir haben unsere Vorstellungen, wie dieser Jesus handeln muss. Und wenn er nicht handelt, sind wir enttäuscht, statt zu sehen. Aber genau so bricht die Erlösung an. Genau so bricht die Befreiung an. Genau so werden wir verwandelt. Genau so. Und genau diesen Zeitpunkt verpassen wir und drehen ihm den Rücken zu, so wie diese Menschen. Die Rettung und Erlösung erfolgt auf völlig andere Art und Weise. Völlig anders, als dies gedacht haben, aber sie kommt. Jesus wird König. Völlig anders, als sie gedacht haben, aber er wird König. Palmsonntag ist ja der Auftakt zur Leidenswoche, zur Passion Christi. Und da kommt eine Passion, bevor die Herrlichkeit kommt. Ich weiß noch, als eines unserer Kinder nach 3 Wochen Schule bitter enttäuscht nach Hause kam und gesagt hat, Papa, jetzt habe ich gedacht, in der Schule lerne ich lesen und schreiben. Und was lerne ich? Buchstaben malen und Zahlen malen. Ich mag nicht mehr in die Schule. Ich habe gedacht, ich lerne lesen und schreiben. Buchstaben und Zahlen malen ist Passion, Elend, aber das braucht's, damit man später lesen und schreiben kann. Unsere Bilder von Gott hindern uns, dass wir wirklich zu ihm kommen. Wir dürfen uns fragen, jubeln wir ihm nur zu, wenn er so handelt, wie wir uns das denken? Oder auch anders, Corrie ten Boom hat mal gesagt, Jesus, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Jesus, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir, dass du Wasser zu Wein machst. Und ich vertraue dir, dass Blinde sehen. Ich vertraue dir und ich gehe meinen Weg weiter. Es ist so anders, wie ich es gedacht habe. Das lehrt uns Palmsonntag. Jesus, in meinem Bild, ich habe manchmal so ein sehr ambivalentes Bild von Jesus. Ich denke manchmal, der gönnt mir so die Freude schon, aber nicht so wirklich. Und dann bin ich immer wieder am kleiner machen als. Ich habe vor 10 Jahren ein iMac geschenkt bekommen. Geiles Teil. Wirklich eine super Sache. Jeder hat mich beneidet. Und jedem musste ich sagen, habe ich nur geschenkt bekommen. Pastoren haben keine solche Dinger. Auch wenn sie 12 Stunden darf, es tut mir leid, dass ich so ein Teil geschenkt bekommen habe. Ich schaffe ja noch mit Microsoft-Programm, habe ich später runtergehauen. Jetzt ist der Dinger 10 Jahre alt und so langsam geworden, dass ich ihn einschalte, aufs WC gehe, dann ist er hochgefahren, dann gehe ich einen Kaffee trinken, bis er alle Programme gestartet hat. Jetzt geht es darum, einen neuen zu bekommen. Mein Bild von Jesus, ein Pastor kann nicht einen 27 Zoll iMac haben, das geht nicht. Es würde ihm zwar Spaß machen, diesem Pastor, mit so einem Ding zu arbeiten, aber so ein alter Kasten wäre doch schon ein bisschen so Understatement. Oder wenn ich einen billig bekommen würde, richtig billig, dann würde ich einen kaufen. Dann könnte ich ja jedem sagen, der war so billig wie dein Microsoft-Teil. Also rufe ich einen guten Freund an in der Schweiz, der hat in seinem Büro, ich glaube, 35 oder 40 iMacs, noch unzählige iBooks und iPads, alles von Apple. Und ich sage zu ihm, du, bekommst du beim Händler Prozente, viel Prozente, und könnte ich über dich einen iMac kaufen? Und er sagt, was willst du genau? Ich sage, keine Ahnung, ich frage mal den Markus Opel, der sagt mir, was ich brauche, und schicke ihm das hin, die Daten und alles. Und er schreibt zurück, naja, da gibt es schon noch bessere Maschinen als das, was du da angegeben hast. Das ist dir bewusst. Ich traue mich ja, die Geschichte fast nicht zu erzählen, aber sie war so. Und dann schreibt er mir zurück, lieber Thomas, wir finden eine Lösung. Wir treffen uns, vergangene Woche, am Donnerstag, wir finden eine Lösung. Ich denke, naja, schauen wir mal. Eigentlich wollte ich ja nur wissen, ob er 20, 30 oder 40 Prozent bekommt, mehr nicht. Dann komme ich hin, wir haben eine Besprechung, Gemeindeberatung, hin und her und rum und um. Und am Ende sagt er, du übrigens, ich habe eine Lösung gefunden für deinen iMac 27 Zoll, da gibt es eine tolle Lösung. Ich sage, und wie sieht die Lösung aus? 3000 Euro oder irgend sowas? Er sagt, nein, ich habe eine Lösung gefunden. Aber wir gehen schnell raus. Dann geht er ans Auto, Kofferraumdeckel geht auf, großer Karton, original verpackt, iMac 27 Zoll. Und er sagt, ich schenke ihn dir. Das ist die Lösung. Und ich habe gedacht, hallo, ich bin im falschen Film. Jetzt habe ich so einen riesen Teil geschenkt bekommen. Offensichtlich gönnt mir das Jesus. Denn er hat zu mir gesagt, Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass ich großzügig sein soll. Und Gott hat mir aufs Herz gelegt, dass wenn ich sterbe, dass an meiner Beerdigung gesagt wird, XY war ein großzügiger Mensch. Und bei dir fange ich an. Ich setze das um jetzt, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ihr merkt, man kann ein falsches Bild von Gott haben, weil man immer nur oben schwimmen will, immer erfolgreich sein will, je größer, je besser. Oder man kann auch ein falsches Bild haben, weil man zu klein denkt von Jesus. Und ich tendiere eher dazu, ein bisschen zu klein zu denken. Immer ein bisschen Understatement. Die Täufer, die machen sich immer ein bisschen kleiner. Die kommen lieber so daher als so. Ein ganz tolles Geschenk in dieser Woche. Ich habe mich unbändig gefreut. Ich habe den Achselschweiß gespürt, als ich nach Hause gefahren bin. So nervös war ich, um das Ding auszupacken. Eine ganz verrückte Geschichte. Gut, das Dritte, was wir sehen, ist König und Esel. Der König, der auf einem Esel daherreitet. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, die Zeit ist reif für drastische Maßnahmen. Die übliche militärische Revolte und militärische Einsätze funktionieren nicht, meine Lieben. Brüder und Schwestern, sagt er zu seinen jüdischen Volksgenossen. Es ist Zeit, dass wir den Heiden zeigen, wie der wahre Gott wirklich ist. Und die Macht der Liebe bei Jesus, die Macht der Liebe ist größer als die Liebe zur Macht. Die weltlichen Herrscher haben Liebe zur Macht. Die wollen mächtig sein, herrschen. Sich aufblustern. Wir kennen all die Bilder von Donald Trump und Kim Jong-un und Putin, wie er drei Esel auf dem Rücken trägt als starker Russe und so weiter. Und so. Kennen wir alle. Jesus selber sagt, die Macht der Liebe ist größer. Viel größer als die Liebe zur Macht. Und im Propheten Sacharja lesen wir, könnt ihr mal zu Hause nachlesen, demütig vor seinem Gott ist der neue König. Die Kriegsbogen werden zerbrochen. Pferde und Streitwagen werden abgeschafft. Die weltlichen Herrscher erhöhen den Rüstungsetat. Jesus senkt ihn auf null. Bogen und Pfeile werden zerbrochen und Streitwagen abgeschafft. Das macht der neue König. Das haben sie nicht weiter gelesen, denn das ist bedrohlich. Jetzt schaffen wir alles ab und dann? Jesus ist König und doch ganz anders. Er ist König und doch ganz anders. Er bringt nicht neue Gesichter an die Macht, sondern er bringt eine völlig neue Ordnung in die Realität. Nicht mehr von dem Alten und stärker, nicht ein bisschen Feintuning, sondern eine völlig neue Ordnung. Eine völlig neue Ordnung bringt er in diese Welt. Und er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das ist alte Ordnung. Scheltwort mit Scheltwort. Sondern segnet, die euch verfluchen. Das ist die neue Ordnung. Richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Das ist die neue Ordnung. Mit anderen Worten, macht's wie ich, sagt er. Lebt so, wie ich gelebt habe. Meine Revolution kommt ohne Schwert. Und sie ist die erste echte Revolution in der Menschheitsgeschichte, die so völlig anders ist. Und dann kommt ja Johannes 13, Fußwaschung. Und das ist die Ambivalenz, die wir nicht hinkriegen. Jesus sagt, ich bin euer Herr und Meister. Ich bin euer König. Punkt um. Hier beißt keine Maus den Faden ab. Das bin ich. Und in meiner Macht diene ich euch. Aber ich gebe meine Macht nicht ab, sondern ich habe die Macht und ich diene euch. Und das kriegen wir nicht zusammen. Entweder draufhauen oder gutmütiger Trottel werden. Jesus dient in seiner Macht. Seine Energie, seine Kraft setzt er ein, dass Leben aufblühen kann. Die letzte und vierte Szene. Jesus ist ein Mensch mit absolutem Tiefgang. Mit absolutem Tiefgang. Wir brauchen einen, und das spüren wir. Wir brauchen einen, der uns aus diesen negativen Einflüssen befreit, im Kleinen, in meinem Thomas-Dauwalter-Eirach-Lindenwiese-Leben. Da braucht es einen, der mich immer wieder herausreißt aus meinen Egozentren, der mich erlöst von meinen selbstzerstörerischen Tendenzen. Das brauchen wir im Kleinen. Der Frieden stiftet zwischen meiner Frau und mir. Der Frieden stiftet hier in der Kirche. Den brauchen wir immer wieder. Und wir brauchen einen, der die Welt aus den Klauen des Bösen befreit. Das Böse ist real. Wie immer wir den Satan denken, er ist real. Und er stiftet Unruhe und Elend auf Elend auf Elend. Jesus hat die Juden nicht oberflächlich vom Bösen befreit, indem er die Römer rauskickt, indem er den Staatsfeind Nummer 1 besiegt, indem er das und jenes tut, was die erhofft haben, sondern Jesus geht einen ganz anderen Weg. Er sagt zu den tiefsten Sehnsüchten der Menschen ja, ja. Die Sehnsucht nach Anerkennung, die Sehnsucht nach Sinn, die Sehnsucht nach ewigem Leben. Die Sehnsucht nach Frieden. Er sagt ja. Diese Sehnsucht dürft ihr haben. Aber liebe Leute, auf dem Weg, auf dem ihr sie zu befriedigen versucht, der ist zum Scheitern verurteilt. Er sagt ja zur Sehnsucht, aber nein zu den Wegen, die wir gehen. Wenn wir Jesus einladen, ich bin wieder am Anfang, wenn wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben, sei du mein Herr, sei du mein König. Wenn wir Jesus einladen in unser Leben, wenn wir das tun, wird er es, die Verwandlung und das Helfen, gründlicher tun, als wir uns das vorgestellt haben. Vielleicht sogar tiefer, als uns lieb ist, aber er wird unsere tiefste Sehnsucht stillen. Das kann ich jedem versprechen. War anders wahrscheinlich, als ihr euch das vorstellt. Meine Frau und ich hatten vor vielen Jahren eine Ehekrise und ich habe damals gebetet, ich vereinfache es jetzt, so sinngemäß, Jesus, verändert die Regina. Da stimmt irgendwas bei der nicht. Das wäre das oberflächliche Gebet und er macht ein bisschen Fassadenrenovation und dann ist alles gut. In jener Zeit habe ich diesen berühmt-berüchtigten, tiefgreifenden, herausfordernden Vers geschenkt bekommen. Ihr Männer, lieber Thomas, Liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und ist für sie gestorben. Das war harter Tobak in der Zeit, wo ich denke, Gott müsste doch mal meiner Frau ein bisschen beibringen, wie eine christliche Frau sich unterordnet. Und dann sagt Jesus, lieber Thomas, lieb deine Frau. Christus die Gemeinde geliebt hat und ist für sie gestorben. Das meine ich hier. Er hilft mir. Und er hat mir geholfen, aber anders und gründlicher, viel gründlicher, als ich es gedacht habe. Die Frage ist nur, ob wir uns darauf einlassen. Und ob ich sage, Jesus, dieser Vers, der ärgert mich. Der ärgert mich. Aber ich trage ihn in meinem Herzen ein Jahr lang. Und jedes Mal, wenn ich die Schreibtischschublade aufmache, springt mir der Vers entgegen, weil ich ihn dorthin geschrieben habe. Jetzt nicht mehr, er ist eingeherzt. Das meine ich damit. Da kommen Verwandlungen und Erneuerungen, die sind so tiefgreifend, aber so beglückend, dass man sich's kaum vorstellen kann. Die Enttäuschungen über unsere Erwartungen, die kann bitter sein, aber sie betrifft nur die Oberfläche. Palmsonntag lehrt uns, wenn ihr enttäuscht seid von diesem Jesus, dann seid ihr noch an der Oberfläche. Dort ist die Enttäuschung. Aber Jesus will euch in eine Tiefe führen. Denn in der Tiefe bricht die Erlösung und Neuwerdung an. Und Jesus hat viel, 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 viel mehr für uns bereit, als wir uns ausdenken können, sagt Paulus im Epheserbrief. Mehr, als wir uns erdenken können und erbitten können, schenkt er uns. Sogar ein iMac hat er für mich bereit. Palmsonntag ist eine Riesenherausforderung an mein Jesusbild und das Bild von Gott, meinem Vater. Wenn ich heute mit ihm lebe und diese Sätze der Bergpredigt in mir Gestalt und durch mich Gestalt annehmen, gleiches Licht mit gleichem vergelten. Wenn ich meinen Weg anschaue vom beleidigten Thomas zu einem, der das, ich kann es so sagen, nicht mehr kennt, beleidigt zu sein. Und ich lasse es mir auch nicht mehr andichten, wenn unsere jüngste Tochter sagt, Papa, bist du jetzt beleidigt? Sage ich, nein, ist vorbei, ich bin nicht mehr beleidigt. Ich kenne das nicht mehr und ich kenne es wirklich nicht mehr. Dann muss ich sagen, es war ein beglückender, schmerzhafter, aber extrem beglückender Weg heute. Nicht mehr beleidigt sein zu müssen, ist was Wunderschönes. So richtig toll. Manche nicken, denken, ja, wäre genial. Ist was Geniales. Nicht mehr zurückschreien müssen, wenn der andere schreit, ist was Geniales. Nicht mehr lügen müssen, ist was Geniales. Nicht mehr sich ins Schneckenhaus zurückziehen müssen, weil halt irgendjemand irgendwas gemacht hat, was er vielleicht gegen mich vielleicht gemacht hat, sondern draußen bleiben und sagen, hier bin ich, ist so beglückend. Und das ist die Befreiung, die uns Jesus schenkt, aber sie ist völlig anders. Und das Programm zur Weltsanierung wäre, dass alle Menschen Jesus nachfolgen, ihn als Herrn und König anerkennen. Das ist seine große Sehnsucht, König zu werden dieser Welt, damit Friede einkehrt. Und die Gemeinde und die Gläubigen, die sind so eine Welt. Die Gemeinde ist der Ort, in der Jesus König ist. Und es entsteht eine neue Ordnung. Und die Welt müsste sein, so wie die miteinander umgehen. Wow! Und so einen König wollen wir auch. Und bei Jesus beginnt es nicht mit Programme und Friedensverhandlungen, sondern bei Jesus beginnt es in mir und in dir und in dir und in der Rita auch noch mit über 70 beginnt es auch noch die Neuwerdung und beim Wolfgang, bei der Ulrike. Dort beginnt es. Dass er sagt, ich will mit euch einen Weg gehen. Und er ist tiefer und beglückender als Oberflächenrenovation. sind keine Programme, sondern tiefe innere Veränderungen. Das ist der innere Weg, den Jesus mit ihm geht. Ich kann am Schluss nur sagen, vertrau dich diesem Jesus, diesem König an, vertrau dich ihm an. Lass ihn in allen Bereichen deines Lebens König sein, Schritt für Schritt. Und du wirst deine eigenen Karfreitage erleben im Leben. Deine eigenen Karfreitage und Schmerzen. Aber, und das ist die gute Nachricht, danach kommt Ostern. Auferstehung eines neuen Markus. Und das ist das Schöne. Amen.